Abschnitt 3.3.5 Asset Allocation des aktiven Investors. Die Asset Allocation eines aktiven Investors kann und sollte sich sogar von der Asset Allocation eines passiven Investors unterscheiden. Erinnern wir uns mal kurz zurück. Für einen Privatanleger ist das oberste Ziel der Asset Allocation die Reduktion der Volatilität bei einer möglichst planbaren Rendite für die Altersvorsorge. Als aktiver Investor sollte Kaspar sich jedoch mit einer höheren Volatilität anfreunden, denn um eine Überrendite zu erzielen, ist fast immer eine Konzentration des Portfolios nötig. Bill Ruane, der Value Investor des Sequoia Fonds, riet aktiven Investoren niemals mehr als 20 Werte im Depot zu haben, da sonst einzelne Werte zu wenig Gewicht bekommen. Gleichzeitig bedeutet aber eine Portfolioreduktion praktisch immer auch eine höhere Volatilität. Kaspar kann nicht beides gleichzeitig haben. Ein konzentriertes Portfolio mit 15% Rendite jährlich und dabei einen geringeren Drawdown als den MSCI World zu haben, ist illusorisch. Bevor wir uns für Kaspar mit einigen konkreten Gedanken der Asset Allocation beschäftigen, sollten wir einige Voraussetzungen klären. Das Alter. Ja, ich weiß, im Internet sind wir alle langfristige Investoren. In der Praxis aber sieht es häufig anders aus, wo Privatanleger Performance-Chasing betreiben, Unternehmen nicht fundamental, sondern chartbasiert auswählen oder sonst irgendeinen Mist veranstalten, der ihnen die Rendite kaputt macht. Grundsätzlich gilt A. Je jünger man ist, desto mehr Risiko kann man eingehen. B. Je erfahrener ist, desto mehr Risiko kann man eingehen. Dummerweise korrelieren das Alter und die Erfahrung stark. Je mehr Erfahrung wir machen, desto älter werden wir, aber immerhin besser als ohne Erfahrung älter zu werden. Vom Alter her ist Kaspar mit 19 prädestiniert, risikofreudig zu starten, jedoch sollte er nicht mit Übermut einfach drauf los investieren, nur weil er jung ist. Ich sehe den größten Vorteil von jungen Anlegern darin, viel Zeit mit dem Aufbau von Humankapital verbringen zu können. Ein junger Anleger wie Kaspar kann zwar auch risikoreichere Investments eingehen als ein älterer Investor, der gerade mit dem Investieren beginnt, doch hat der ältere Investor auch meist mehr Kapital. Das Alter kann man also irgendwie immer drehen und wenden, wie man möchte. Ich finde ehrlicherweise keinen zentralen Aspekt in Bezug auf die Asset Allocation, warum sich diese bei einem 90-Jährigen von einem 32-Jährigen unterscheiden sollte. Siehe Glidepath-Illusion. Der 32-Jährige hat vielleicht weniger Zeit, aber er hat mehr Kapital, das heißt, mit seinem Heu kann Helga mehr anfangen. Ein viel wichtigerer Punkt ist daher die mentale Stärke und Risikobereitschaft. Am Ende des Buches habe ich eine Auflistung meiner 10 Regeln für rationale Kapitalisten gemacht. Regel Nummer 7 ist: Genieße die Unsicherheit. Mentale Stärke beim Investieren bedeutet nichts anderes, als Verluste von Anfang an einkalkulieren zu können, aushalten zu können, verdrängen zu können und vergessen zu können. Diese Stärke ist zu einem gewissen Teil wohl genetisch veranlagt, kommt zu einem gewissen Teil auch mit Erfahrung und ist zu einem weiteren Teil abhängig von der persönlichen Lebenssituation. Mit persönlicher Lebenssituation ist gemeint, ob man beispielsweise Single ist oder eine Familie hat, wie viel Geld man zum Investieren aufbringen kann und so weiter. Was ist aber mit "genieße die Unsicherheit" gemeint? Bedienen wir uns einmal mehr einer Analogie aus dem Krafttraining. Will Kaspar neben seinen Aktieninvestments auch in seine Gesundheit investieren, um im Alter seine Rente auch noch von dem Tennisplatz aus genießen zu können und nicht nur mit dem Rollator? Muss er seinen Körper dazu zwingen, Muskeln aufzubauen. Sein Bizeps wächst aber nur, wenn er durch einen Trainingsreiz über die normale Beanspruchung hinaus getriggert wird. Und das tut weh. Dieser Muskelschmerz gehört zum Training wie die Aktie zur Börse. Erfahrene Kraftsportler drücken es mit No Pain, No Gain aus. Auch der Muskelkater an den Tagen danach gehört mitunter zum Training dazu. Was bedeutet das nun für Kaspar in Bezug auf seine Aktien? Es bedeutet, dass er lernt, seine Verlustaversion als Teil seiner selbst zu akzeptieren und nicht davor wegzulaufen. Genau wie sich Batman den Fledermäusen in der Höhle stellen muss, müssen wir Aktionäre unsere Verlustaversion direkt konfrontieren, um sie zu besiegen. Dazu muss Caspar bereit sein, zunächst einmal den ersten Verlust als solchen anzuerkennen und zu lernen. Wenn es Caspar war, der mit Snap Inc. 60% Verlust gemacht hat, dann bedeutet das zu akzeptieren, dass diese minus 60% versunkene Kosten sind, er seinen Verlust einbuchen muss und nun durch diese entstandenen Schmerzen hindurchgehen. Und dieser Prozess dauert je nach Anleger zwischen Stunden, Tagen und sogar Wochen. Wenn Caspar bemerkt, dass er selbst nach Monaten noch einen Verlust von ein paar hundert Euro hinterher jammert, ist es an der Zeit, wieder zum passiven Investieren zurückzugehen. Schafft er es aber, den Verlust zu überwinden und weiter zu investieren, hat er eine der wichtigsten Lektionen des Kapitalisten gemeistert, nämlich die Erkenntnis, dass Risiko real ist und das eigene, hart verdiente Geld angreifen kann. Diese Erfahrung kann ein Kapitalist nicht durch ein Textbuch oder ein Studium machen, es geht nur durch die Praxis. Ausgehend von den ersten Erfahrungen von Caspar kann er danach allmählich herausfinden, welchen Anteil seines Kapitals er aktiv investieren möchte, also gewissermaßen die globale Asset Allocation zwischen passivem und aktivem Ansatz erstellen. Je höher seine Risikotoleranz ist, desto konzentriertere Investments kann er eingehen. Dazu möchte ich eine einfache Grafik aus meinem öffentlichen Portfolio teilen. In dieser siehst du die Rendite im Verhältnis zur Volatilität von meinem Depot, sowie einem DAX-ETF und einem MSCI World ETF. Für Hörbuchnutzer füge ich hier alle Zahlen auch noch direkt mit an. Der Punkt ganz rechts oben ist mein Depot. Im Zeitraum von Mitte 2015 bis Oktober 2017 wurde eine kumulative Rendite von rund 52% erzielt bei einer Volatilität von 46%. Diese 46% jetzt merken. Dann gibt es nämlich noch auf dem Graphen einen Punkt in der Mitte bei einer Rendite von 28%, also einer etwas niedrigeren Rendite und einer Volatilität von ebenfalls nur 26%. Und das war ein Comstage DAX ETF im selben Zeitraum. Und dann gab es noch eine weitere Grafik, und zwar von einem MSCI World ETF mit etwas geringerer Rendite als der DAX im Vergleichszeitraum und bei einer Volatilität von unter 22%. Dieser Zeitraum ist zwar nicht repräsentativ, zeigt aber lehrbuchartig die Auswirkungen, die eine Portfoliokonzentration haben kann. Während der MSCI World ETF über 1600 Aktien enthält und der DAX 30 Stück, hat mein Depot nur 13 bis 14 Aktien, wobei der große Teil der Rendite sogar von weniger als 10 Aktien erzielt wurde, da das Depot im benannten Zeitraum erst aufgebaut wurde. Was bedeutet die Volatilität von 46% genau? Das kann ich dir am besten über einen Vergleichschart zeigen. Den siehst du jetzt natürlich hier in diesem Audiobuch nicht. Im Buch findest du ihn auf Seite 309. Wenn du das Buch nicht hast, kannst du ja mal bei einem Freund reinschauen. Der oberste Preisverlauf ist wiederum mein Depot und ich möchte hier dein Augenmerk auf den Bereich zwischen Q1 und Q3 2017 lenken. Hier siehst du einen zwischenzeitlich dramatischen Kurssturz. Dies war dem von mir bereits beschriebenen Aurelius-Fall geschuldet, an dem ich in kurzer Zeit einen Verlust von knapp unter 4000 Euro verbucht und realisiert habe. Da ich zu diesem Zeitpunkt nur etwa 10 Aktien im Depot hielt und gleichzeitig Aurelius einen großen Anteil des Depots ausmachte, war der Kursrückgang so stark. Schaust du nun weiter links, siehst du jedoch Ende 2016 einen dramatischen Kursanstieg. Die höhere Volatilität bedeutet einfach, dass das Depot häufiger um die Durchschnittsrendite herum schwankt, als es beim DAX und beim MSCI World der Fall ist. Trotzdem habe ich interessiert festgestellt, wie selbst die Diversifikation von nur 10 Aktien bereits einen hohen Effekt erzielt hat. Wer mit solchen Schwankungen gut umgehen kann, der kann auch sein Portfolio auf weniger Werte konzentrieren und Caspar muss wie immer selbst entscheiden. Dabei hilft ihm auch die Kenntnis über seinen Anlagehorizont und Liquiditätsbedarf. Hier geht es darum, bereits vor der ersten Investition zu planen, wann respektive wie viel Kapital du für bestimmte Zwecke benötigen könntest. Denn sollte der Anlagehorizont unter 10 Jahren betragen, sind Aktien eher weniger zu empfehlen. Hierzu zählt einerseits natürlich die berufliche Planung, die Wohnsituation und die Entscheidung in Bezug aufs Eigenheim. Wenn Kaspar mit 19 bereits weiß, dass er irgendwann aus Lebensstilsicht ein Eigenheim besitzen möchte, aus Renditesicht ergibt es zwar keinen Sinn, dann muss er logischerweise bereits vorher etwas Eigenkapital ansparen, um die Finanzierung anstoßen zu können, wenn es losgehen soll. Beruflich gesehen ist es fundamental, wenn auch schwierig, eine Einschätzung darüber vorzunehmen, wie sicher die Cashflows aus dem Angestelltenverhältnis oder der selbstständigen Tätigkeit sind. Denn sollte beruflich einmal die Kasse knapp werden, fällt für die meisten Jungkapitalisten zunächst einmal die wichtigste Cash-Cow weg und es sollte logischerweise mit 2 bis 3 Monatsgehältern auf dem Tagesgeld vorgesorgt sein. Bei Selbstständigen ist es noch schwieriger, dass sich das Einkommen je nach Auftragslage volatil verhalten kann. Auch hier kann nichts außer der reinen Erfahrung dich vorbereiten. Ich sorge beispielsweise über Jahresverträge mit meinen Geschäftspartnern dafür, dass ich eine Planbarkeit für einen gewissen Grundstock an Einkommen habe, sodass ich, wenn ich meine YouTube-Geschichten einmal, aus welchem Grund auch immer, komplett verliere, ich trotzdem nicht direkt an meine Aktien oder ETFs herangehen müsste, um mich über Wasser zu halten. Neben der Lebensstilentscheidung gegen ein Eigenheim, das mich als Selbstständigen unflexibel machen würde, ist dies auch eine Entscheidung, warum ich lieber miete. Aktuell miete ich ein Apartment für 2000 Euro pro Monat auf Mallorca und ein Büro für 1000 Euro direkt daneben. Also 3000 Euro nur für Miete. Sollte eine Notsituation auftreten, könnte ich uns innerhalb von nur einem Monat wieder verkleinern, um eine günstige Wohnung für 800 Euro zu bekommen, die ich direkt aus den Kautionen der anderen Wohnungen von 6000 Euro ohne Probleme für mehrere Monate komplett finanzieren könnte. Angestellte, aber auch Selbstständige können die Sicherheit ihres Cashflows zusätzlich dadurch abschätzen, wie viele Jobangebote sie regelmäßig erhalten bzw. ob sie gewisse Projekte beispielsweise aus Zeitgründen auf Eis liegen haben, die sie jederzeit wieder aufnehmen könnten. Diese Umstände und weitere veranlassen mich dazu, viel Geld in einzelne Aktien zu investieren, das ich für Jahre bis Jahrzehnte nicht benötige. Für Kaspar kann es mit 19 jedoch sein, dass er im Angestelltenverhältnis wesentlich weniger Sicherheit hat, weswegen sein Polster etwas höher sein sollte. Allerdings ist ein Tagesgeldpolster nicht nur für Notfälle sinnvoll. Einerseits kann es Sinn haben, wenn aus Sicht des Anlegers aktuell keine guten Investments vorhanden sind und bereits genug Kapital in ETFs angespart wurde. Andererseits kann es auch im Hinblick auf das Humankapital immer wieder notwendig sein, spontan gute Gelegenheit wahrzunehmen, die nicht so schnell wiederkommen. Vielleicht hast du über einen Kollegen die Möglichkeit, für eine persönliche Führung nach Seattle in die Amazon-Zentrale zu reisen, musst aber dummerweise den Flug selbst bezahlen und dich innerhalb von 3 Tagen entscheiden, ob du mitkommen möchtest. Oder du möchtest eine wichtige Fortbildung oder ein Seminar besuchen, um deinen Stundenlohn als Malermeister zu verbessern. Während manche Leser mich jetzt auslachen, haben andere bereits gegoogelt und gesehen, dass es für die Bereiche Isolierung, Holzschutz, Dämmung, Trockenbau, Korrosionsschutz, Putz- und Struckarbeiten, Bausanierung, Denkmalschutz, für Maler und Lackierer viele Weiterbildungsseminare gibt. Aus welchem Grund auch immer, es ist für Kapitalisten elementar, in Bezug auf ihre Aktien eine rigorose Disziplin zu entwickeln und nicht beim ersten Urlaubswunsch oder der neuen PlayStation 5 gleich die Aktien zu verkaufen. Mit dieser Einstellung erreicht man nämlich nichts. Auch Kaspar hat diesen Aspekt hoffentlich gut verinnerlicht. Er stellt sich einfach vor, die Aktieninvestments wären Kredittilgungen, ähnlich wie bei einer Immobilie, bei der ja ein Eigenheimbesitzer auch nicht einfach die Kreditrate ausfallen lassen kann, wenn er einen schönen neuen Elektroroller bei Aldi im Angebot sieht. Am Ende gibt es aber immer Ungewissheiten, was die Zukunft angeht. Daher ist es auch in gewisser Weise unmöglich, genau zu wissen, wann man wie viel Kapital benötigen wird. Know-how und Circle of Competence. Wie bereits beschrieben und anhand des Ryanair Chancen- und Risikoberichts gezeigt, erfordert die Investition in einzelne Aktien einen überproportionalen Aufwand von Zeit, um sich in Geschäftsmodelle einzulesen, Bilanzen zu verstehen und Investitionen regelmäßig neu zu bewerten. Ein Investor, der sehr viel Zeit mitbringt, zusammen mit einem überlegenen Verstand und Gespür für den Markt, wird es sich erlauben können, lediglich mit 2 bis 3 Aktien eine überragende Rendite zu erzielen. Wenn Kaspar sich jedoch überwunden hat, seinen ersten Geschäftsbericht durchzulesen, wird er schnell erkennen, wie wenig er eigentlich weiß. Ich stelle das immer wieder bei mir selbst fest, wenn ich meine früheren Investments betrachte, und in 10 Jahren werde ich wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich mir anschaue, warum ich gewisse Investments heute tätige. Daher ist eine zu extreme Portfoliokonzentration für aktive Anleger wohl zu Beginn ungeeignet. Denn wie viel man sich auch mit einem Unternehmen beschäftigt, es gibt immer eine große Menge an Fragezeichen, was die Bewertungen angeht. Eine Streuung auf 10 Aktien verhindert, dass man mit seinem gesamten Kapital auf die Schnauze fällt und ist gleichzeitig noch klein genug, um den Markt outperformen zu können. Wobei es hierfür natürlich nie eine Garantie gibt. Auch meine Performance-Vergleiche im vorigen Abschnitt sollen keinesfalls diesen Eindruck erwecken. Die aktuelle Situation mit Renditen von 20% und mehr pro Jahr und jetzt auch im Jahr 2018 schon wieder 10% im Depot mag für Neulinge aktuell nicht besonders erscheinen, ist aber gemessen an langfristigen Entwicklungen utopisch. Ich bin extrem froh, wenn ich langfristig schaffe, 10% nominale Rendite, also vor Inflation, zu erwirtschaften. Und genau wie mir sollte es auch Kaspar bewusst sein, dass auch mal 2 bis 3 Jahre oder sogar länger eine komplette Durststrecke anstehen kann, an denen es keine Tage gibt, wie am 27. Oktober 2017, als ich bei vielen Privatanlegern die Depots um 2 bis 3% im Wert erhöhten. Eine gute Diversifikation, ohne auf potenzielle Rendite zu verzichten, besteht auch für aktive Anleger darin, nicht nur auf Aktien aus einem Land oder einem Währungsraum zu setzen. Ich habe in meinem Depot Aktien aus Spanien, Irland, Deutschland und den USA. Durch internationale Streuung kann man auch solche Events wie die Bekanntgabe des Brexits besser überstehen. Ein weiterer Kompromiss ist bei der Asset Allocation für aktive Investoren zu beachten, und zwar in Bezug auf die Größe der Aktienunternehmen, in die wir investieren und investiert sind. Große Unternehmen wie Amazon oder Microsoft sind in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit viel risikoärmer als Startups. Gleichzeitig sind aber diese Unternehmen, die bereits eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden Dollar haben, wahrscheinlich nicht mehr die nächsten 10-Bagger in 5 Jahren. Also werden sich wahrscheinlich nicht in 5 Jahren verzehnfachen. Auch wenn durch Tage wie dem 27. Oktober dies bei einigen Amazon-Anlegern schon wieder bezweifelt wird, als die Aktie um 13% stieg. Ich habe das für mich so gelöst, dass ich neben Large Caps nun auch vermehrt auf Mid Caps wie Amadeus IT, Grifols, Take-Two Interactive oder Data Group setze und in Zukunft wohl noch 1 bis 2 Small Caps auswählen werde. Verlassen wir jedoch nun die Welt der Asset Allocation und kommen wir zum konkreten Alltag der Aktien selbst.